Dankeschön, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, es ist bereits viel gesagt worden, deshalb darf ich mich auf Grundsätzliches beschränken. Die deutsche Legislative ist zurzeit angetreten, den Föderalismus zu reformieren, mit dem Ziel einmal Entflechtung der bisherigen Mitwirkungsstrukturen, die dazu geführt haben, dass zu wenig oder gar nichts geschehen ist. Zweitens, eine klare Verantwortung einzuführen für die politischen Urheber von politischen Taten, weil das einer Demokratie am besten entspricht, und zu einer aufgabengerechten Kompetenzzuordnung zu kommen. Das führt natürlich selbstverständlich in der Tendenz zur Herabzonung von Aufgaben auf die Länder. Ich muss aber darauf aufmerksam machen, das ist im Grundgesetz ja auch so angelegt. Nach den Artikel 70, 83, 30 haben wir immer den Grundsatz, dass die Länder zuständig sind, wenn nicht der Bund einen Titel vorweisen kann im Grundgesetz. Das ist einerseits nur eine rechtssystematische Frage, andererseits ist das aber auch die grundsätzliche Haltung des Grundgesetzes, dass unser Gemeinwesen von den Ländern darauf ausgebaut sein soll, dass also die Bundesaufgabe immer der Rechtfertigung bedarf und nicht etwa umgekehrt die Länderaufgabe. Wenn man diese Ziele sich vor Augen hält und diese Grundstrukturen, dann halte ich die Föderalismusreform in der hier vorgeschlagenen Weise für richtig, allerdings als einen ersten vorsichtigen Schritt in diese Richtung, von der ich mir wünschen würde, dass rasch noch weitere Folgen, vor allem im Bereich der Finanzverfassung, darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Zu den Einzelheiten. Zu Artikel 91a und b ist schon viel gesagt worden. Für mich waren beide Artikel, beide Vorschriften immer ein grundsätzliches Ärgernis eines Bundesstaates. Vor allem der Artikel 91a Grundgesetz, der nun geradezu gegen den Strich gebürstet ist, wenn ich das so sagen darf, für den Föderalismus, weil er nämlich verpflichtet zu einer Mitwirkung von Bund und Ländern, also zu einer Verflechtung im Verfahren, bei den Einrichtungen, bei der Planung, bei der Finanzierung. Also ein steter Gegenstrom zum Föderalismus. Und dass man hier etwas entflechtet und dass man dann im Groben nachzeichnet, Hochschulbau und Wissenschaftsförderung zum Bund und die Lehre wieder allein zu den Ländern, das ist letzten Endes ein korrektes und zielführendes Ergebnis. Das Zweite, die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse, die Gesetzgebung, die kommt ja stärker in die Bundeshand. Das muss man sehen, dass hier der Bund der Gewinner ist. Bisher konnte er da allenfalls etwas über die Rahmenkompetenz, Artikel 75 Grundgesetz machen. Jetzt hat er dort eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz, das heißt, kann abschließende Regelung schaffen und er muss sich nicht mal an die Erforderlichkeitsklausel des 72.2 Grundgesetz halten. Das ist ein Vorteil. Ob die Abweichensregelung und auch Stichwort Ping-Pong dann die beste Lösung ist, da hatten wir schon in den beiden Grundsatztagen der Anhörung von gesprochen. Ich glaube, das braucht man nicht noch mal erwähnen. Ich möchte auch kurz erwähnen, das ist vielleicht im Bereich Bildung und Forschung nicht im Fokus. Man muss sehen, die Universitäten und überhaupt auch andere Einrichtungen der Bildung bekommen eine weitere Selbstständigkeit, was ich sehr begrüße, im Bereich des Beamtenrechts, dass die Länder dort ihre Organisationsgewalt, auch Versorgung, Besoldung wieder zurückkommen. Das ist kein spezifisches bildungspolitisches Thema, aber das hat dort seine Auswirkungen. Die EG. Die Bildung hat auch die EG erreicht und wir müssen Acht geben, dass unser föderales System nicht sozusagen von Brüssel aus überrannt und in einen Gleichstrom gebracht wird. Hier hat der Vorschlag zur Föderalismusreform, Artikel 23 Absatz 6 Grundgesetz, diesen obligatorischen Landesvertreter, wenn die Kompetenzen der Länder im Schwerpunkt bei den ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnissen bei schulischer Bildung, Kultur und Rundfunk betroffen sind. Also unter sehr vielen Prämissen. Dann ist es aber eine Mussvertretung. Man kann lange darüber philosophieren, ob es da nicht andere Lösungen gegeben hätte. Aber ich glaube, mit dieser Lösung kann man zurechtkommen. Ich glaube auch, dass sie den Ländern eine viel größere Eigenständigkeit gibt, das, was wir ja wollen, Autonomie zu den Ländern. Ich muss allerdings auch bemerken, da kommt es mehr darauf an, was die Länder daraus machen. Sie bekommen ja die Kompetenz und auch die Verpflichtung, durch einen Landesvertreter dann Europapolitik zu machen. Sie sollten das auch so ausfüllen, dass Sie einen ständigen Vertreter benennen, der zumindest für einen größeren Zeitraum tätig wird, dass das nicht stetig wechselt wie bisher. Auch, dass es eine gewisse Rangstellung der Vertreter hat, weil es ja auch eine Außenrepräsentation und Ähnliches ist. Dann kann man daraus was machen. Dann ist das eine gute Vorschrift. Zuletzt zur Finanzierung, 143c und Artikel 13, also das Entflechtungsgesetz. Hier haben einige Vorredner schon zu Recht darauf hingewiesen, das Beste und das eigentlich Richtige ist natürlich, wenn Aufgaben wandern, müssen Steuerquellen wandern. Es muss stetig finanziert werden. Das Steuerquellenwandern hat noch den Vorteil, dass dann auch die Steuerquelle jeweils gepflegt wird von den Ländern. Das wäre die optimale Lösung, dass man hier bis 2013, dann 2019 Finanzzuweisungen vorgesehen hat, fixer Art, mit Zweckbestimmung, das ist eindeutig second best. In einem Bereich gefällt mir das allerdings sehr, weil sie befristet sind, weil sie einer Revisionsklausel unterliegen, wird das den nächsten Schritt der Föderalismusreform, nämlich die Reformierung der Finanzverfassung, sehr befördern. Erlauben Sie diese Bemerkung einem Finanzrechtler, dass er das sehr gut findet. Noch als Letztes, in einem Bereich würde ich noch ein Fragezeichen machen, und zwar der Artikel 143c stellt ja die Bundeszuschüsse in diesem Bereich unter den Vorbehalt der Überprüfung. Gibt einen grundsätzlichen Anspruch bis 2019, 2013 oder zu 2013 soll aber die Angemessenheit und Erforderlichkeit der Höhe der Zuschüsse überprüft werden. Der Paragraph 6 des Entflechtungsgesetzes spricht dann aber von neu festzusetzenden Beiträgen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was das bedeuten soll. Soll die Revision darin bestehen, dass man völlig neu verhandeln soll? Wenn man zu keinem Ergebnis kommt, hat man einen Anspruch dem Grunde nach, aber nicht der Höhe nach. Das wäre fatal. Oder soll das wirklich bedeuten, dass man 2013 nur noch mal überprüft, ist alles richtig, aber sonst bleibt es bei den alten Beträgen? Das Problem liegt in dem Entflechtungsgesetz und das lässt sich leicht reparieren. Nur vielleicht könnte man hier noch Klarstellung schaffen. Besten Dank.